Herzlich willkommen bei Das, heute mit Ilka Petersen.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Die erste Arbeitswoche in der Winterzeit. Wir alle haben es pünktlich geschafft, das ist gut. Und unseren Gast heute, ja, der wird Sie bestimmt auch belohnen mit jeder Menge Wissen über Bücher. Denn seine ausgezeichnete Sendung im ersten Druck, Frisch, ist legendär. Genauso wie seine Kritiken, wenn er über die Bestsellerlisten, naja, vielleicht ein bisschen herfällt. Darüber hat er jetzt selbst auch ein Buch geschrieben, und zwar Schecks Bestseller Bibel. Herzlich willkommen, Dennis Scheck.
Hallo, guten Abend.
Sie waren ja auch gerade auf der Buchmesse in Frankfurt, die war ja vor kurzem.
Ich habe die noch im Gefieder.
Ja, der hat bestimmt auch gerupft, oder? Also wenn man so als Literaturkritiker da über die Flure geht.
Sagen wir so, wenn Blicke töten könnten, hätte ich seit vielen Jahren keine Buchmesse mehr überlebt. So war es auch dieses Jahr. Aber für mich ist es auch immer ein bisschen wie ein Familientreffen. Ich besuche diese Messe seit meinem 13. Lebensjahr. Also das sind all die verrückten Tanten und die durchgeknallten Onkel, aber auch wirklich die Lebens- und die Herzensmenschen. Und deshalb hält sich die Freude und die Abscheu immer so ein bisschen die Waage. Meine Lieblingsbegegnung war mit Siri Hustvedt, die ich ja unglaublich schätze als Autorin. Die Ehefrau des in diesem Jahr verstorbenen Paul Auster, und die hielten so eine private Gedenkfeier für Paul in meinem Hotel ab. Und das war nicht schlecht. Im selben Hotel stieg übrigens auch Bob Dylan ab. Der hat die Buchmesse aber nicht gefunden, was doch ein bisschen für die limitierte Intelligenz dieses Singer-Songwriters spricht.
Was? Ja. Hat doch auch einen Nobelpreis, oder wie war
eben,
das?
Eben, wie das kam, eine ganz großer Betriebsunfall. aber ich habe mich totgelacht. Der hat wirklich geglaubt, was? Dass die Buchmesse im Hotel sei.
Aber der ist doch nicht allein unterwegs.
Ich weiß nicht, vielleicht hat er aber nicht ein sehr belesenes Umfeld.
Okay.
Er hat die deutsche Literaturkritik zu neuem Leben erweckt, ist ein bisschen Provokateur, ein bisschen Philosoph und vor allem ein wortgewandter Kritiker.
Wäre dieser Roman ein Pferd, man müsste es aus Mitleid erschießen.
Von Jugend an ist er in der Weltliteratur zu Hause. Bis heute wälzt der 59-Jährige bis zu 5 Stunden täglich Romane und gibt Zuschauern unter anderem in seiner Sendung Druckfrisch Orientierung im Literaturdschungel seit mehr als 2 Jahrzehnten.
Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue.
Warum Lesen nicht nur bildet, sondern sogar die Lebenserwartung erhöht, welche 10 Gebote man vor dem Schmökern eines Buches beachten sollte und natürlich auch, welche Werke unbedingt ins Regal gehören und welche nicht. Das verrät er uns jetzt, Deutschlands bekanntester Literaturkritiker Dennis Scheck.
Lesen kann also unser Leben verlängern, wie denn?
Das ist wirklich unterreportiert, darf man sagen. Es gibt eine amerikanische medizinische Studie aus dem Jahr 2016, die wirklich nachgewiesen hat, dass wer sogenanntes Deep Reading praktiziert, also jetzt nicht einmal durch die Boulevardpresse oder die Yellow Pages oder sowas, sondern sich auf Romane oder auch komplexere Sachbücher mehrere Stunden am Tag in der Woche einlässt, sorgt dafür, dass sich sein Leben um über 2 Jahre und 4 Monate verlängert. Das ist, nenne ich doch mal, eine gute Nachricht, ja?
Ja, allerdings, da kann man vielleicht andere Dinge wieder anfangen, die man deshalb hat sein lassen. Fängt einfach das Lesen an.
Ja, gerade hat man uns die schöne Weisheit weggenommen, dass man durch Rotwein trinken sein Leben verlängern kann. Also müssen wir den Rotwein wahrscheinlich doch auf die Dauer durch Lektüre ersetzen. Das knallt dann aber richtig rein. Also 2 geschenkte Jahre, das ist doch schon eine Menge Zeit.
Ja, allerdings. Und jetzt so im November Blues, haben ja so manche, ne, die Zeitumstellung, jetzt das Wetter ändert sich auch gerade so ein bisschen. Da ist das doch auch vielleicht so eine kleine therapeutische Maßnahme, oder?
Naja gut, ich lese 365 Tage im Jahr. deshalb für mich ist das nicht saisonales Lesen. Ich bin auch immer etwas überfragt, wenn man mich nach Winter- oder Sommerbüchern fragt. Ein gutes Buch ist ein gutes Buch, egal welche Jahreszeit.
Ja, aber die Stimmung ist ja vielleicht anders.
Die Stimmung, ja. Vielleicht ist man vielleicht ein Capriccio im Frühling oder im Sommer eher empfindlich und möchte die großen Russen im Herbst und im Winter lesen. Möglich, aber mir geht es eigentlich nicht so.
Was macht denn ein gutes Buch für Sie aus?
Ein gutes Buch ist ein Buch, das mit mehr oder minder sanften Ohrfeigen meinen Blick in eine Richtung zwingt, wo ich freiwillig nicht hingeschaut hätte. Ein gutes Buch erweitert meine Weltanschauung, meine Wahrnehmung von der Welt. Jemand, der Franz Kafka gelesen hat, der wird in seiner Weltanschauung auf immer verändert. Der wird mit Bürokratie, der wird mit Hierarchie, mit Justiz anders umgehen. Jemand, der Samuel Beckett gelesen hat, wird auch seine Existenz anders wahrnehmen. Und jemand, der die großen Romane von Jane Austen kennenlernen durfte, der wird ein anderes Verhältnis, nicht unbedingt übrigens zur Liebe haben, weil Jane Austen gar nicht so sehr über Liebe schreibt. Jane Austen schreibt sehr viel über Geld. Man hat sie deshalb die erste marxistische Autorin der Welt genannt. Und das ist sie auch tatsächlich.
Ich bin bei Kafka kurz zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, viele Abiturienten denken jetzt, um Gottes Willen, da wühle ich mich gerade durch. Es ist nicht so einfach.
Ich hatte das große Privileg, mit einer Kollegin vom RBB, der Anne-Dore Grohn, die ist da Literaturredakteurin, eine Kafka-Revue zusammenstellen zu dürfen. Und Kafka-Lesen hat wirklich mein Leben verändert. Man kann auch den heiteren Kafka entdecken. Man kann mit Kafka herzlich lachen. Und ich muss heute noch, ich kann keine Stellenanzeige lesen, ohne an Kafkas berühmten Aphorismus zu denken. Ein Käfig ging einen Vogel suchen. Solche Stellungen sind sehr oft Käfige, die quasi auf das Einfangen freier Vögel spezialisiert sind.
Das ist, glaube ich, dieses, dass man sich vielleicht auch noch mal einlassen muss auf Literatur. Sie haben das ja gemacht und dadurch hat sich Ihr Leben sogar ein bisschen verändert. Die Flugangst haben Sie zum Beispiel abgelegt. Also es kann ja wirklich sich viel verändern im Leben.
Ich war eigentlich, was Fliegen angeht, nie von Ängsten geplagt, sondern ziemlich experimentierlustig. Mein Professor in den USA, wo ich studiert hatte, hatte sogar selber eine kleine Cessna. Und ich flog mit ihm sehr oft nach Mexiko, in die Oper, nach Houston oder nach Oklahoma und sei es zum Angeln. Und der hatte allerdings niedrigen Blutdruck und sagte, ich falle gelegentlich in Ohnmacht, aber dann musst du einfach die Maschine halten. Das hat mir gar nichts ausgemacht. Aber mit Mitte 30 flog plötzlich Flugangst an mich ran und ich musste da wirklich in eine Konfrontationstherapie mit mir selber gehen. Was mir aber enorm geholfen hat, war ein Roman von Michael Crichton. Das ist der Autor von Jurassic Park und anderen, der Airframe schrieb und darin sehr minutiös detailliert beschrieb, welche Kontrollprüfungsmechanismen ein Flugzeug überhaupt durchlaufen muss, um von der amerikanischen Flugüberwachung zum Linieneinsatz zugelassen zu werden. Das half. Also Lesen hilft tatsächlich, ja. Es ist kein.
Ja, aber es ist vielleicht ein toller Tipp für viele, die sich irgendwie immer noch mit der Flugangst rumschlagen.
Ja, oder mein Gott, es gibt ja auch Menschen, die haben Angst vor Frauen oder vor Männern. Auch da hilft Lesen. Es gibt auch Menschen, die haben Angst vor Pferden. Auch da hilft Lesen.
Das gehen wir alles noch durch. Wir haben schon gehört, Sie lesen so 2-3 Bücher die Woche. So im Durchschnitt mindestens einmal im Monat greift wohl jeder Zweite von uns zu einem Buch. Das klingt eigentlich recht wenig. Ne? Warum eigentlich? Und was bedeuten Ihnen eigentlich Bücher? Das hat Charlotta Polter Sie in Hamburg gefragt.
Eine Gedankensammlung zum Buch.
Lesen? Doch, ab und zu schon.
Ich lese gerne.
Sehr gerne, ja.
Täglich fast?
Zu selten, würde ich sagen, aber an sich gerne.
Zurzeit ist ziemlich viel um die Ohren.
Viel Arbeit, Garten, Schwiegermutter.
Also in jüngeren Jahren mit weniger Stress im Job habe ich mehr gelesen.
Ich muss Ruhe haben. Zum Lesen.
Am Wochenende nehme ich mir dann Zeit und dann lese ich.
Eigentlich abends, ja.
Oder in U-Bahn-Station.
So im Urlaub nach 3-4 Tagen klappt es dann.
Lesen ist einfach Entspannung.
Einfach mal alles drumherum sein lassen.
Man kommt auf andere Gedanken.
Weil man abschalten kann vom Stress.
Man wird ruhiger. Man wird nachdenklicher über einige Dinge.
Einfach mal aus seinem eigenen Leben raus.
Abtauchen in eine Geschichte und dann komplett da drin zu sein.
Die Gefühle des anderen über den Text nachempfinden.
Oh, ich lese so relativ quer.
Hauptsächlich Geschichtshefte, Geschichtsbücher.
Ich lese viel Wissensbücher.
Aber auch so Belletristik.
Fantasy lese ich gerne. Aber auch, ich lese auch Krimis und Thriller.
Da passiert was, da muss man mitdenken. Man kann ein bisschen so, wer könnte es sein?
Dann sage ich immer zu den Kindern, stört mich jetzt nicht, ich ermittle.
Zu Weihnachten muss es auch ein schönes, schmalziges Weihnachtsbuch sein.
Nicht so viel Kitsch, schon Fakten.
Ja.
Ich lese sehr gerne Eva Almstedt.
Sebastian Fitzek ist ganz gut.
Am liebsten Klaus-Peter Wolf.
Lucinda Riley habe ich alle gelesen.
Stieg Larsson.
Marianne Koch.
Charlotte Link. Joy Fielding.
Das Duo Preston und Child.
Erik Berg lese ich auch sehr gerne.
Joe Dispenza oder Eckart Tolle. Wolfgang Holbein.
Früher habe ich auch sehr gerne Susanne Fröhlich gelesen, muss ich sagen.
Von der Elke Heidenreich, das Neue.
Ich finde Lesen schon schön und wichtig.
Weil ja, Bücher ja oft informativ sind.
Weil es auch bildet, weil man viel lernen kann.
Es sollte ein jedes Elternteil seinen Kindern auch noch ein Buch vorlesen können.
Lese auch meinen Enkelkindern gerne vor. Mit Betonung und Dramatik.
Die Kinder, die müssen die Sprache hören, sie müssen die Bilder sehen. Die Fantasie wird angeregt, das ist ganz wichtig.
Was mich faszinierend beeindruckt hat, war das Buch Desiree.
Der kleine Prinz.
Harry Potter.
Robinson Crusoe habe ich gerade gelesen.
Honey und Nanny. Pippi Langstrumpf.
Oder Fünf Freunde.
Tausend und eine Nacht.
Oh, die Brüder Grimm-Märchen.
Karl May, Schatz im Silbersee, Band 36.
Der hat dann so ein bisschen die Tür geöffnet, dass Lesen auch ganz cool sein kann, ja.
Wie genau er das noch wusste, ne? Band 36. Hatten Sie auch so einen Erwachungsroman?
Ach ja, also gut, für mich waren Comics sehr prägend auch. Die fantastischen Entengeschichten von Karl Barks in der wunderbaren deutschen Übersetzung von Dr. Erika Fuchs, die Sprechblasen von Tick, Trick und Track, Onkel Dagobert und Donald Duck in Stahlbad der deutschen Klassik getaucht haben. Und noch heute, wenn ich einen Mikrotest machen muss, sage ich besonders gern, kann ich Armeen aus dem Boden stampfen, wächst mir ein Kornfeld auf der bloßen Hand. Eigentlich zitiere ich da eine Donald Duck-Story, die heißt Theaterfimmel, da will er unbedingt Bühnenstar werden. Aber tatsächlich habe ich sehr lachen müssen, als ich mal in Stuttgart im Theater Wallenstein von Friedrich Schiller sah und diese Verse hörte, weil Erika Fuchs lässt Donald Duck Wallenstein zitieren. Das wusste ich aber als kleines Kind nicht, sondern dachte, das sei Originaltext Donald Duck.
Also sowas auch gelesen, weil Taschenbücher, glaube ich, da sind viele bei Ihnen. Aber als Kind war es sowieso, diese Leidenschaft für Science-Fiction war ja recht groß. Sie haben mit 13 eine literarische Agentur gegründet.
Ja, das gilt als bisschen komisch, aber wissen Sie, wenn wir die Karrieren von Profifußballerinnen und Fußballern anschauen oder von Profimusikern, dann finden wir das ganz normal, dass die ab ihrem vierten Lebensjahr auf dem Bolzplatz standen oder Klavier spielten. Nur ein junger Autor, der ist in Deutschland immer jemand Mitte 50.
Ja, aber ich habe jetzt so dieses Bild vor Augen, was Sie gezeichnet haben. Ein Dreireiher, ein Gehstock mit Silberknauf. Mhm. Und wenn Sie so mit 13 in die Schule kommen, da würde ich schon denken, ich glaube, Dennis Scheck ist anders als andere Kinder in dem Alter.
Ich war
oder?
Sicherlich anders als andere Kinder. Ich hoffe, dass jedes Kind anders ist als andere Kinder. Wir haben ja die Aufgabe, unsere Individualität ein bisschen auszubilden. Aber wenn Sie einem 13-Jährigen relativ viel Geld an die Backe werfen und zudem noch jetzt ihn schulisch nicht überfordern, dann ist es wahrscheinlich nicht die beste Art und Weise, seinen Charakter zu entwickeln. Mit anderen Worten, ich ging meinen Mitschülern und meinen Lehrern ganz gewaltig auf die Nerven. Davon bin ich überzeugt.
Woher kam das viele Geld?
Naja, ich habe ja dann diese Agentur gegründet und okay. Übersetzte und habe damals im Vergleich zu meinen Mitschülern, die vielleicht 20 oder 50 Mark Taschengeld hatten, eben dann doch schon relativ gut und viel verdient. Deshalb bin ich ja mit 15,5 auch ausgezogen, ja, und lebe seither von den Erzeugnissen meiner Schreibmaschine oder meiner Speicherschreibmaschine bzw. meines Computers.
Kann ich mir das so vorstellen, weil ich finde immer so, das Lesen oder Schreiben ist ja eigentlich eine, ich will nicht sagen einsame Sache, weil man sich ja in andere Welten begibt, aber schon etwas für sich. Sind Sie da so der Typ, der sich dann auch zurückgezogen hat? Weil wenn man mit 15 auszieht oder 15,5, das ist ja recht früh auch.
Ja, leider. Also das Übersetzen macht einsam, stellte ich einfach fest. Weil wenn man vom Übersetzen leben möchte, und die literarischen Übersetzer sind bis heute die unbesungenen Heldinnen und Helden des Literaturbetriebs. Wenn man vom Übersetzen leben möchte, dann muss man sehr fleißig sein. Und ich habe immer gedacht, ich komme mir vor wie ein mittelalterlicher Mönch im Gehäus, der da seine Stunden absitzt, während ich eigentlich ganz gerne draußen in der Welt gewesen wäre. Das habe ich dann als Kritiker hoffentlich nachholen dürfen.
Ja, und jetzt haben Sie sich ja sogar 20 Jahre geschnappt und darüber ein Buch geschrieben, über die Bestsellerlisten. Und das setzt sich alles zusammen in Ihrem Buch. Und was ich ganz lustig fand, weil Sie wollen ja eigentlich nicht Literaturpapst genannt werden. Aber
ja, das mit dem Literaturpapst ist ja Kokolores.
Ja, deshalb, ja.
Bestenfalls ein Bischof oder ein Kardinal vielleicht, wenn es hochkommt. Allerdings, ich dachte, wenn schon Literaturpapst, dann möchte ich auch mal eine Bibel schreiben. Also dann möchte ich mich auch mal eine Etage höher bewerben. Und wenn schon eine Bibel, dann gibt es ja eine ganz tolle Textform, die Liste. Und die Königsdisziplin der Liste sind natürlich die 10 Gebote.
Des Lesens. Und da haben wir uns mal ein paar rausgenommen. Also zum Beispiel, dass man ganz skeptisch lesen soll. Das kann man trainieren.
Ja.
Also lesen Sie skeptisch, trainieren Sie Ihr Gespür für den Unterschied zwischen Brillanz und Blödsinn.
Ja.
Aber wie kann man das trainieren? Also
ich glaube, jeder von uns. Einfach den neuen Roman von Sebastian Fitzek, von Paulo Coelho, von Elke Heidenreich, das Sachbuch, und halten das mal kritisch gegens Licht und dann überlegen sich mal, was das taugt, bei eingeschaltetem Verstand.
Aber woran merke ich denn, dass es keine gute Literatur ist? Weil sie mich nicht anspricht?
Nein, sehen Sie, wenn jemand wie Peter Hane, allen Ernstes, das ist der großartigste Meister der Katachrese, also der Vermischung zweier Bilder, wenn der einen Satz schreibt wie die Höhenflüge seiner Lebensziele kann man nicht auf Sand bauen. Dann fällt es noch dem Blödesten wie Sand, wie Schuppen von den Augen. Das ist doch Quatsch, das ist reiner Kokolores. Ernest Hemingway sagte, das Wichtigste, was man als Schriftsteller braucht, aber auch als Leserin oder als Leser, ist a built-in shockproof bullshit detector. Und so ein eingebauter, stoßsicherer Bullshit-Detektor, den brauchen wir beim Lesen auch. Und dann, damit fallen ganz viele Paläste in sich zusammen und man stellt fest, dass ganz viele Kaiser eben relativ nackt sind.
Lesen Sie schlechte Bücher eigentlich zu Ende?
Aber klar, wenn ich mich in der Öffentlichkeit über sie äußern möchte, dann muss ich sie zu Ende lesen. Sonst, das gehört zum Ethos des Kritikers dazu. Andererseits bin ich der festen Überzeugung, dass schlechte Bücher gut fürs Denken sind. Man lernt ja was dabei.
Es ist ja auch bei den 10 Geboten dabei, ne? Dass man sich nur äußern soll, wenn man wirklich das Buch von Anfang bis Ende gelesen hat. Ich kann mir das kaum vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, weil wenn ich ein schlechtes Buch lese, das macht mich wahnsinnig. Und dann überspringe ich die Mitte und lese mir nur noch das Ende durch.
Dadurch damit
ich
weiß, wie es aber auch nicht besser.
Nee, aber dann ist Bücher beruhigt, dann kenne ich das Ende dieser Geschichte.
Aber Sie verpassen vielleicht die schönsten misslungenen Sätze, die schiefsten Bilder, die absurdesten Charakterisierungen. Man kann sich ja auch recht gut amüsieren mit schlechten Büchern.
Ja. Okay, weil man sich darauf einlässt und das für sich akzeptiert, dass es schlecht ist.
Ja, das ist im Grunde so ein bisschen wie Trash-Kino gucken.
Und was Sie ja auch sagen, was wichtig ist, fand ich auch ganz interessant bei den 10 Geboten, dass Sie sagen, dass man sich auch dem anderen Geschlecht
unbedingt, wenn man soll, die Chance hat, das ist doch das unglaubliche Geheimnis und das Geschenk der Literatur, dass es uns in die Lage uns versetzt, jeweils ins andere Geschlecht, in andere Geschlechter, es gibt ja mehr als zwei, zu schlüpfen, in andere Zeiten zu springen, ja, sich sogar in die Rolle eines anderen Menschen aus einer anderen Zeit, einer anderen sozialen Herkunft zu begeben, ja, mehr noch sogar mal die Welt aus der Perspektive eines Kaninchens wahrzunehmen oder aus den Augen eines Drachen. Welche Chance haben wir denn, solche Reisen zu unternehmen und so beglückend nicht immer um den eigenen Nabel zu kreisen, sondern mit Hilfe des Buches uns neu zu erfinden und uns dabei selbst auf die Spur kommen. Denn darum lese ich ja, weil ich herausfinden will, what makes me tick? Also was macht mich eigentlich zu dem, der ich bin?
Das fand ich auch ein sehr schönes Zitat. Man kann 1000 Leben leben durch die Bücher. Man muss nur eines Todes sterben.
Das stimmt.
Sehr schön. Unsere jetzige Buchspezialistin ist in dem Sinne keine Kritikerin, aber man muss sagen, eine Institution, und zwar auf Sylt. Rudolf Augstein, Axel Springer, Wolfgang Schäuble waren alles Stammkunden von ihr in der legendären Büchertruhe. Mandy Mülling hat sie besucht.
Bin ich zu Hause.
Seit 45 Jahren führt Frau Steiner-Schwarz ihre Büchertruhe in Keitum-Sylt.
Herzlich willkommen.
Sie müsste nicht mehr hier arbeiten mit 92 oder die Zeitungen schleppen.
Mein Sohn, der sonst die Zeitungen reinträgt. Aber ich war jetzt eine Minute früher da.
Macht sie trotzdem. Seit einem Jahr mit dabei Caroline Ditting. Die würde ihr vieles abnehmen, wenn sie sie ließe.
Wie ich zu diesem Laden gefunden habe, Fügung. Blöd ist es.
Seit einem Jahr arbeitet die 45-Jährige inzwischen hier. Journalistin, gebürtig aus Schleswig-Holstein. Rund 20 Jahre in München im Medien- und Verlagsgeschäft. Mitgebracht hat sie Dackeldame Elsa.
Sie können ruhig herein. Was?
Schön, Sie wiederzusehen.
Na ja, ich warte auf jeden Kunden und jeder, der gerne mal zu mir kommt. Wir nehmen Sie mit auf die Zähne oder in die Zähne. Das belebt das Bild. Na, erstmal schön, Sie zu sehen.
Frau Schwarz, ohne Frage eine Institution und ihr Laden auch. Es gibt eine Kinderbuchecke, sonst steht in den Regalen gehobene Literatur, nichts Seichtes. Und Sachbücher zu Geschichte, Philosophie und Politik, hat sie alle gelesen?
Ich weiß auf jeden Fall, was in den Büchern ist und warum sie da sind und wem sie gut tun.
Die studierte Literaturwissenschaftlerin hat den Laden mit ihrem verstorbenen Mann aufgebaut. Die Bücher von beiden Frauen kuratiert. Entsprechend kenntnisreich die Empfehlungen. Wenn sie zweifeln, ob ein Buch gut ist, dürfen die Kunden es zur Not auch zurückbringen.
Ein Buchladen ist auch eine Vertrauenssache. Dass der ein und der andere schon mal sagt, können Sie uns sagen, was die liest? Und dann sage ich, nein. Das ist wie beim Doktor. Das kann man nicht einfach.
Vertrauenssache ist auch, den Laden zu übergeben. Eine Nachfolgerin hatte sie lange gesucht. Jemand, der das Material beherrscht, wie sie sagt. So wie Caroline Ditting.
Wie soll ich morgen da sein?
Wir können auch morgen zumachen.
Es ist ja eh mein Samstag.
Es ist ihr freier Wille, morgen hier zu sein.
Das heißt, wenn ich komme, werden Sie trotzdem zu Hause bleiben?
Ich bleibe zu Hause, weil ich mache morgen Nähtag.
Im Dezember will Frau Schwarz ihr den Laden übergeben. Neben ihr zu bestehen, nicht immer einfach.
Sie ist halt eine Nummer. Also, und das ist sie und das bleibt sie. Und das kann ich auch nicht ausfüllen und will ich auch nicht ausfüllen. Ich kann auch nicht neben ihr bestehen. Es gibt Tage, wo es ein bisschen schwieriger ist, wenn jeder reinkommt und sagt, ach, Frau Schwarz, wie geht's Frau Schwarz? Oder, Frau Schwarz, sind Sie noch da? Und dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Aber wir haben uns gut arrangiert. Und an manchen Tagen fällt es mir leicht. Und dann denke ich mir, sie ist eine so tolle Frau, eine so inspirierende und faszinierende Frau, dass ich auch sie strahlen lassen möchte.
Und ihre Zeit kommt dann auch.
Interessantes Paar, ne?
Also über die beiden möchte man doch sofort einen Roman schreiben oder wenigstens einen lesen.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, das ist wirklich die beste Werbung fürs Lesen, die man haben kann. Und Frau Schwarz erscheint mir für 92 noch ziemlich lebendig und wief im Kopf.
Wieder die Bestätigung für die Studie, die Sie mitgebracht haben, das Leben, Lesen das Leben verlängert. Ne?
Ja, ja.
Und wo sie auch gerade sagte, so, das ist so was Intimes, eben ein Buch auch zu empfehlen.
Das stimmt.
Warum ist das so?
Naja, wir alle sind nun mal anders, Gott sei Dank. Wir ticken anders. Wir möchten nicht alle über einen Kamm geschert werden. Und deshalb, wenn man tatsächlich eine Lektüre für jemanden sucht, von dem man annimmt, dass sie einen im tiefsten Inneren berührt, dann ist es eigentlich fast so etwas wie eine kleine Psychoanalyse.
Mhm. Verschenken Sie auch Bücher dann, jetzt ja. Zum Beispiel zu Weihnachten?
Ja, mache ich. Und das ist, wie gesagt, ein relativ intimer Vorgang.
Ja, und da ist ja die Frage, weil ich glaube, viele gehen jetzt auch so in die Buchhandlungen und gehen vielleicht eine Bestsellerliste durch oder lassen sich was empfehlen für die Mama, sagt dann, ach, das sind so ein bisschen die Vorlieben. Darf man ein Buch verschenken, was man selbst nicht gelesen hat?
Natürlich, also um Gottes Willen, man muss, was das angeht, unbedingt die Schwellenängste beseitigen. Erstens mal, niemand muss etwas lesen, das ist was ganz Schreckliches. Wir sollten freiwillig zum Buch greifen, weil wir eine Lust, einen Appetit, eine Sehnsucht danach haben. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wissen Sie, es gibt nichts, was mich in meinem tiefsten Kern meines Wesens so berührt wie eine Lektüre. Deshalb diese Sehnsucht, mit der stehe ich nicht allein. Ich glaube, dass viele Menschen die haben. Sie finden nur nicht das richtige Buch. Und für den einen kann das Pünktchen und Anton von Erich Kästner sein. Und für den nächsten ist es eben Annemarie Selinkos Desiree. Das war im Zuspielfilm gerade genannt. Ein wunderbarer Schmöker, das muss man wirklich sagen, über die erste große Liebe von Napoleon, bevor der eben Napoleon wurde. Die Seidenhändlerstochter aus Marseille. Und für den nächsten ist es eben der Roman über neue Männerbilder von Thomas Hettche oder Antje Ravik-Strubels Werke oder Juli C.'s Romane. Wir haben ja Gott sei Dank eine ganz reiche, vielfältige Gegenwartsliteratur, nicht nur eine deutschsprachige Gegenwartsliteratur, wo eigentlich jeder was finden kann, wenn er nur, wie zum Beispiel von kundigen Buchhändlerinnen wie Frau Schwarz oder horrible Diktu von Literaturkritikern dazu angeleitet wird.
Viele orientieren sich vielleicht auch an Bestsellerlisten, die dann da so hängen.
Davor würde ich eher warnen, ja, weil ich habe da immer den Vergleich. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine der 10 meistverkauften Mahlzeiten Deutschlands essen.
Vielleicht müssen wir das nochmal erklären, wie man auf diese Bestsellerliste überhaupt kommt.
Viele verwechseln, das ist ein semantisches Missverständnis, viele verwechseln die Bestsellerliste mit einer Liste der besten Bücher. Das gibt es auch. Beim SWR wird die erstellt von Kritikern, die Bestenliste. Das ist was Kuratiertes. Eine Bestsellerliste ist lediglich die Anzeige, das sind die meistverkauften Bücher in Deutschland zurzeit. Aber das meistverkaufte, als Freunde der Feinmechanik, wenn Sie eine Armbanduhr suchen, dann möchten Sie ein möglichst edles Kunstwerk am Handgelenk haben und nicht eine der meistverkauften. Wenn Sie Freunde von Hermes-Handtaschen sind, möchten Sie nicht eine der meistverkauften Handtaschen haben. Und genauso ist es in der Literatur auch. Der neue Lyrikband von Daniela Seel, Nach Eden, gerade erschienen im Surkamp Verlag, der wiegt den ganzen Schrott auf dieser Bestsellerliste eines Jahres auf. Mhm. Das sind 80 Seiten, die aber potenziell eine lebensverändernde Wirkung auf Leserinnen und Leser ausstrahlen können. Und dafür gebe ich dann die Erkenntnisse von Herrn Fitzek und Herrn Hane gerne her.
Wir wollen uns aber kurz Ihre Erkenntnisse mal anschauen, in Druckfrisch. Nehmen Sie sich ja die Bestsellerlisten auch vor. Wir schauen mal rein.
Platz 10. Axel Hacke über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten. Axel Hacke erklärt in diesem Buch, warum Seelenruhe, Ironie und heitere Gelassenheit die schärfsten Waffen sind im Kampf gegen populistische Erregungsprofiteure wie Putin, Trump oder die AfD. Gern mehr davon. Platz 6. Peter Hane. Ist das euer Ernst? Ein dummes, albernes und intellektuell peinliches Buch. Also alles wie gewohnt bei Peter Hane. Platz 1. Elke Heidenreich. Altern. Dieses als Manuskript vermutlich kaum mehr als 75 Seiten umfassende Büchlein besteht gut zur Hälfte aus Zitaten. Der Effekt ist wie ein Christstollen, in dem Unmengen von Zitronat und Orangeat über die fehlende Butter im Teig und ihren Ersatz durch Palmfett hinwegtäuschen sollen. Für mich ungenießbar.
So hart. Also.
Naja, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.
Aber Sie beiden, die haben das auch, ne? Alte Schachtel haben Sie, glaube ich, mal zu
Ihr. Nein, ich habe nie alte Schachtel zu ihr gesagt. Sie hat mal behauptet, ich hätte das gesagt. Ich habe das über eine Romanfigur gesagt, eines Romans, den sie vor 20 Jahren empfohlen hat. Und da sagte ich, früher hätte sich so ein Buch klein gemacht in einer katholischen Pfarrbibliothek und sich still vor sich hingeschämt.
Da muss man mit umgehen können dann auch als Autorin. Sie hat auch zurückgefeuert. Hysterisches Rolltreppendickerchen hat sie zurückgesagt.
Vor 20 Jahren. Mein Gott, Tempi Passati. Wahr ist, dass mein Hund mal ihren Hund gebissen hat und ich ihr dafür eine Champagnerflasche schickte. Seither guckt sie mich immer auffordernd an und sagt, wann schickst du mir wieder Champagner?
Sie waren aber noch nicht zusammen essen.
Doch, wir waren auch schon mal
zusammen. Wollte ich sagen, essen. Genau. Also dann doch, man versteht sich da doch. Ich meine, sie haben ja so viele Gemeinsamkeiten im Grunde auch.
Ja, im Grunde sind wir Zwillinge von Geburt an getrennt. Es wird nur zu selten wahrgenommen.
Wie ist das eigentlich, wenn Sie kritisiert werden? Können Sie da gut mit umgehen?
Nein, furchtbar. Es ist natürlich entsetzlich. Nein, Quatsch. Wer austeilt, muss auch einstecken können. Das ist doch klar. Und die Medizin selber verkosten die ja allzu freigebig anderen einträufeln. Insofern muss man aber immer klar unterscheiden. Ich kritisiere Bücher, nicht Menschen. Aber jeder Autor, jede Autorin hat vollkommen jedes Recht, eine Kritik von mir persönlich zu nehmen. und eben doch auf sich zu beziehen. Die Größe, den intellektuellen Abstand aufzuweisen, dass man sagt, na gut, es trifft ja nur mein Buch, den haben die wenigsten, und die meisten identifizieren sich eben so sehr mit den Büchern, die sie schreiben, dass ihnen das verziehen sei. Im Falle von Ilka Heidenreich identifiziert sie sich sogar so sehr mit den Büchern, die sie bespricht, dass sie Aussagen über die Figuren der Romane auf sich bezieht. Ilka Heidenreich ist keine alte Schachtel. Höchstens eine Krawallschachtel. Das ist was anderes.
So, jetzt haben wir wieder ein neues Wort. Mal gucken, was zurückkommt. Ja, aber wir müssen noch mal gucken, weil sie so herrlich austeilen können. Das ist auch wirklich, also man muss sagen, ist sehr unterhaltsam. Also hier ist noch mal ein kleines Beispiel.
Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen, nennt der dumpfe Stammtischler Peter Hane sein Pamphlet, um seine Leser auf den folgenden 128 inkonsistenten, wirren und abstrusen Seiten genau für dumm zu verkaufen.
Dies ist kein Roman. Dies ist eine Kloake. Literatur auf Lindenstraßenniveau. Und das frische Ziehen in den Eingeweiden, das von der Vergewaltigung herrührte. Ich spüre auch ein frisches Ziehen, und zwar in meinem Hirn, das von der literarischen Vergewaltigung durch diesen miesen Gewaltporno herrührt. Mal abgesehen davon, dass dieser Krimi langweilig, unglaubwürdig und vorhersehbar ist, ich gebe zu, Charlotte Link ist für mich ein Phänomen. Wie kann jemand so erfolgreich sein, der so taub für die Regeln der deutschen Sprache ist?
Ein stilistisch ödes, was den Suspense anlangt, langweiliges, ein unnötiges Buch.
Haben Sie meine Rezension bereut?
Ja, aber also keine von den Kurzrezensionen, anders als mein berühmter Kollege Marcel Reich-Ranitzky, der ja, man stelle sich vor, ausgerechnet die Blechtrommel, das wichtigste Werk der deutschen Nachkriegsliteratur, in Bausch und Bogen quasi als schund- und pornografisch verdammt hat und sich dann zwei Jahre später sein Mäntelchen Richtung Wind ausrichten musste und eine zweite Kritik schrieb und sagte, wie habe ich mich geirrt? Das hat ihn ja, also sich so zu verhauen, das ist mir bisher noch nicht gelungen. Aber ich habe mal einen Roman von Philip Roth, Sabbats Theater, wo er wirklich der große Erotiker, der Philip Roth eben auch war, der beginnt damit, dass ein Mann, eben dieser Puppenspieler Sabbat, auf dem Grab seiner Geliebten onaniert. Und dann steigert sich dieser obsessiv erotische Roman, pornografische Roman in viele weitere Rängen. Über 500 Seiten, das war mir too much, muss ich sagen. Irgendwann dachte ich, jetzt habe ich es aber kapiert und den negativ besprochen. Ich muss aber zugeben, im Abstand von 20 Jahren lese ich es anders. Das ist ein großer satirischer, pornografischer Roman, Sabbats Theater. Es nimmt nichts von der Größe von Philip Roth weg. Das würde ich heute anders machen.
Das ist ja auch vielleicht so, wenn man sich selbst auch ein bisschen verändert, oder nicht?
Natürlich. Also Lichtenberg sagt, wenn ein Kopf und ein Buch zusammenstoßen und es klingt hohl, muss es nicht unbedingt am Buch liegen. insofern, ich hoffe natürlich, dass ich mich in bald 60 Jahren auch etwas verändert habe. Denn wir wissen von Herrn Keuner, von Herrn von Brecht, wer sich nicht verändert, der hat allen Grund zum Erbleichen. Allerdings, man muss sich ja auch nicht unbedingt positiv verändern. Dennoch, ich glaube, dass die lebenslange Beschäftigung mit Literatur einen zumindest auf die Idee bringen könnte, dass man in bestimmten Ansichten vollkommen Unrecht hat. Und es hilft ja auch, sich zu vergewissern, die Grundlagen der abendländischen Philosophie, des abendländischen Denkens stammen zum Beispiel aus dem antiken Griechenland, also einer pädophilen Sklavenhaltergesellschaft. Das ist das absolute Gegenteil, was wir heute aus guten Gründen im 21. Jahrhundert gutheißen können. Dennoch, entweder hören wir auf, Plato und Sokrates zu lesen, Sophokles zu spielen etc. oder wir akzeptieren, dass viele Menschen in anderen Zeiten einen völlig anderen ethischen Wertekanon hatten als eben wir heutigen.
Das ist eigentlich auch eine ganz gute Brücke zu dem Thema, was wir jetzt haben, weil es im Grunde genommen auch um Veränderung geht. Denn einer, der die Jugend neuerdings über Insta und TikTok über die Weltliteratur aufklärt, ist Klaus Wilbrandt, ein 83-jähriger Influencer, ja, den mein Kollege Torge Wittern-Kochs besucht hat.
Ein kleines Antiquariat in Köln. Hier treffen wir einen Influencer bei der Arbeit.
Es gibt von Günter Grass die Novelle Katz und Maus. In diesem Buch ist interessant das Nachwort von Vivian Liska.
Klaus Wilbrand ist 83 Jahre alt und redet über große Literatur mit Riesenerfolg. Über 180.000 Menschen folgen ihm bei Instagram und auf TikTok.
Ich habe einfach ein unlöschbares Interesse an Literatur. Aber ich bin sehr kritisch, weil ich sehr viel gelesen habe. Ich wurde gefragt, wie viele Bücher haben Sie gelesen? Und ich kann es natürlich nur schätzen, ich habe es nicht gezählt. Aber 5.000 bis 6.000 sind es gewesen.
Auf die Idee, mit diesem geballten Wissen online zu gehen, kam Daria Rasumovic.
Der Wunsch, dass jemand einen an die Hand nimmt, einem Literatur erklärt und einem dieses große Gebilde einfach näher bringt, indem man das abstrahiert auf kleine Videos, kurze Videos, verständliche Videos, die die Menschen mitnehmen in diese Welt.
Und das kann Klaus Wilbrand. Er hat sich mit 5 Jahren das Lesen selbst beigebracht.
Es ist ein Genuss, der ein ganz wesentlicher Teil meiner Lebensqualität ist.
Mindestens 3 Stunden pro Abend liest er, konzentriert am Schreibtisch.
Ich lese nicht zur Unterhaltung. Also man könnte zwar sagen, ja gut, also ja, ich lese auch zur Unterhaltung, aber der eigentliche Impetus ist, genau zu erfassen, was da geschrieben ist, dass einem kein Bild, keine vernünftige Textszene, kein toller Einfall entgeht. Und da müssen Sie ganz konzentriert sein.
Was ein gutes Buch ausmacht, auch das weiß Klaus Wilbrand.
Man kann das in 2 Sätzen sagen. Einmal, wenn der Autor eine eigene Sprache entwickelt. Und das Zweite ist, wenn jemand die gesellschaftlichen Prozesse, die Abläufe, die Lebensart in die Befindlichkeiten, die wir jetzt haben, eingießen kann. Schmerz, Trauer, Liebe und all diese Dinge, die sind ja nicht neu. Die werden immer nur neu formuliert.
Marcel Proust, James Joyce und Kafka gehören dazu. Neuere deutsche Literatur hingegen kommt schlecht weg.
99% aller Leute, die jetzt schreiben, ich sage es jetzt ganz krass, können meiner Ansicht nach überhaupt nicht schreiben. Und es ist ein solches Laberzeug, dass es einen überhaupt nicht interessiert.
Seit dem Social-Media-Erfolg besuchen ihn vermehrt junge Menschen.
Ich finde, es auf jeden Fall macht schon einen Unterschied, dieses Papier zu spüren, auch irgendwie dieses Geruch von Büchern. Das Ganze hier ist es einfach etwas, das nicht verloren gehen sollte, finde ich.
Über Insta und TikTok zurück zur Literatur. Ein gemeinschaftlicher Erfolg.
Wir haben uns schon immer gut verstanden.
Das ist ein sehr ungewöhnliches Team, auch vom Alter her. Aber wir sind nicht austauschbar, keiner von uns. Das ist so. Wir haben uns wirklich gefunden. Als Team sind wir unschlagbar.
Oh, schön. Ja, ich glaube auch, es ist halt eben auch wichtig, die Jugend nachzuziehen mit Literatur.
Ja, unbedingt. Denken Sie nur, da hat doch gerade der Hamburger Pixie Verlag 75. Jubiläum gefeiert und hat 8 Autoren eingeladen. Cornelia Funke, Paul Maar, wirklich wunderbare Kinder- und Jugendbuchautoren. Auch Marc-Uwe Kling, der Autor des kommunistischen Kängurus, Stichwort Schnapspralinen, ein Pixie-Buch zu schreiben. Wirklich ganz toll, so ein 8er-Set zum Einstieg. Die ideale Verführungsdroge.
Genau, damit man eben sein Leben lang dieser Droge verfallen ist. Gibt es eigentlich, Sie sagten schon 2 bis 3 Bücher die Woche, gibt es so was, wo Sie sagen, ich brauche oder mein Hirn braucht auch mal eine Pause, weil es ist ja permanent gefüttert durch neue Geschichten?
Nein, mein Hirn hat in 59 Lebensjahren noch nie mir signalisiert, dass es eine Pause braucht. Im Gegenteil, mein Hirn sagt mir immer, bitte rege mich an.
Und das immer wieder durch neue Literatur. Vielen Dank, dass Gerne. Sie uns die heute vorgestellt haben. Das war ein tolles Gespräch. Dankeschön. Und unser Gast von morgen, da freuen wir uns alle hier auch total drauf. Es ist Harpe Kerkeling. Gebt mir noch etwas Zeit. Heißt sein neues Buch. Und die geben wir ihm natürlich mehr als gerne. Morgen Abend wieder 7:15. Wir hoffen, Sie sind dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend Ihnen.